Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir hier zusammen exklusiv mit dir haben dürfen. Ich danke dir, dass du, ja, ich glaube, dass du ein Gott bist, der mit uns reden möchte und der den Kontakt zu uns sucht. Und so bitte ich dich jetzt für die Zeit, die jetzt auch vor uns liegt, wo du mit mir zusammen was erarbeitet hast. Und ja, ich bitte dich, dass du die richtigen Worte für jeden Einzelnen rauspickst, für die Situation jedes Einzelnen. Und diesen ganzen Gottesdienst einfach zum Segen für uns werden lässt. Amen. Wir haben mit dieser etwas, ein bisschen provokanten Frage angefangen. Wir nehmen an, morgen macht die Sapson zu. Würde Frankfurt irgendwas fehlen? Würde es jemand vermissen, dass es die Sapson gibt? Also würde jemand sagen, Sapson gibt es nicht mehr, schade, also außer uns. Würde es überhaupt jemand merken? Oder anders gefragt, welche Relevanz hat die Sapson für Frankfurt? Größer gefragt, welche Relevanz hat Kirche, ich sage jetzt mal Kirche als alle Kirchen zusammen, welche Relevanz hat Kirche für Frankfurt? Letzte Woche wollte mich ein sozialer Verein als Mitglied werben. Da stand ein etwas kleinerer, gedrungener Mann in meiner Tür und hat mir das erklärt, warum ich da unterschreiben sollte. Und ich fand es eigentlich auch echt gut. Ich war schon kurz davor. Ich habe nur gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und das wollte er aber nicht. Der wollte gleich eine Unterschrift haben. Da habe ich gesagt, nee, Sie müssen mir ein bisschen Zeit geben. Da hat er mir erklärt, wie schwierig das alles ist, Mitglieder zu finden und sowas und dass Sie kein Geld haben und so. Und da habe ich gesagt, ich kann Sie ein bisschen verstehen. Ich arbeite bei der Kirche. Und dann schaut er mich an und sagt, die Kirche, das war das falsche Wort wahrscheinlich, die Kirche hat viel zu viel Geld. Also er kann nicht uns gemeint haben, aber das war so das, was er mit Kirche assoziiert hat. Die haben viel zu viel Geld und die machen damit nichts. Und mehr wollte er auch nicht drüber reden. Das spiegelt, glaube ich, so einen ganz kleinen Abschnitt von dem wider, was Bevölkerung mit Kirche assoziiert. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, jetzt darüber zu referieren, wo Kirche gerade in unserer Gesellschaft steht oder in den Abgesang auf Kirche mit einzustimmen und zu sagen, dass sie nichts mehr zu sagen hat und so. Aber eins, glaube ich, kann man festhalten, dass Kirche schon lange nicht mehr im Dorf ist. Also, dass Kirche schon lange nicht mehr der Mittelpunkt eines Dorfes oder einer Stadt ist. Das heißt, dass Kirche schon lange nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens der Leute, die an dem jeweiligen Ort wohnen, ist. Wenn sie das jemals war. Aber sie ist es heute in der Regel nicht mehr. Ich möchte auch jetzt gar nicht erklären, was es heute gerade so schwierig macht, Kirche zu sein, auch wenn das interessant wäre, sondern ich möchte danach fragen, was eigentlich der Auftrag von Kirche heute ist, wie sie sozusagen wieder im Dorf sein kann und wie man diesen Auftrag, wie man erste Schritte in diesem Auftrag gehen kann. Eigentlich geht es mir nur um einen allerersten Schritt. Und den möchte ich mit euch teilen. Gut, wenn man jetzt nach dem Auftrag von Kirche fragt, eine Adresse, an wen wendet man sich? Den Papst, oder? Na gut, ihr seid heute Abend noch nicht so wild im Zurufen. Also die Jungscherkinder, wo ich früher gearbeitet habe, die hätten Jesus geschrien und ich hätte gesagt, richtig. Also man wendet sich natürlich an Jesus, wenn man fragt, was ist eigentlich der Auftrag von Kirche? Und für meine Begriffe und für die Begriffe von vielen anderen Theologen ist ein Text im Neuen Testament da ziemlich zentral. Und zwar steht er in Johannes 20. Ihr könnt ihn mitlesen, aber ich lese ihn euch auch vor. Da heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Das heißt, heute Abend, Sonntagabend. Wir befinden uns, welcher Tag, fragt man sich, direkt an diesem Sonntag, der auf den Tod Jesu folgt. Und wir sehen da die Jünger. die hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Warum ist dieser Text so zentral für den Auftrag der Kirche? Weil er von Sendung spricht. Das hat jetzt erstmal, dieses Wort muss man verstehen, es hat erstmal nichts mit der Post zu tun, sondern die Rabbinen zum Beispiel hatten früher folgende Regel. Sie haben gesagt, der Beauftragte eines Menschen ist wie dieser selbst. Also wenn ich zu Ira sage, Ira, kannst du da hinten mir eine Tasse Tee organisieren? Ich sende dich dahin, brauchst du nicht wirklich machen, aber dann wäre sie in meinem Namen da hinten und es wäre wie, als ob der Marco da stehen würde und diese Tasse Tee haben wollte. So ist das Sendungsverständnis. Der Beauftragte, der Gesandte, ist wie der Mensch selbst, der ihn sendet. Er vertritt ihn. Der Gesandte repräsentiert den Sendenden. Und Jesus nennt Gott im Johannesevangelium oft einfach Hopempsasme. Das klingt ziemlich witzig, ist griechisch und heißt der, der mich gesandt hat. So ist es einfach wie ein Name von Gott. Jesus sagt ganz oft, also der, der mich gesandt hat, der sagt und so weiter. Das ist sein Verständnis von dem, wer sein Vater ist. Oder er sagt es dann auch mal so, wer mich sieht, der sieht den Vater, weil er hat mich ja gesandt, dass ich ihn repräsentiere. Versteht ihr? Also das... er sagt, ich bin der von Gott Gesandte, um zu zeigen, wie Gottes Charakter ist. Dafür bin ich hier. Und jetzt kommt dieser Satz, der sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So, und wir wissen, danach wird Jesus, in den Tagen danach, wird er irgendwann nicht mehr auf dieser Erde herumlaufen, aber er sagt seinen Leuten, die da völlig verängstigt in ihrem Raum sitzen, die Türen zugeschlossen haben und auf gar keinen Fall raus wollen, denen sagt er, wie mich mein Vater hier auf diese Erde gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das klingt nach einem ziemlich großen Auftrag, weil er ja damit irgendwie sagt, jetzt repräsentiert ihr Gott. Jetzt sollt ihr transparent sein für Gott, also so, dass jetzt soll aus euch Gott rausscheinen, sichtbar werden. Und das klingt nach einem, wie gesagt, ziemlich großen Auftrag. Und deswegen möchte ich den mal runterbrechen auf den allerersten Schritt. Und zwar ganz am Anfang vom Johannesevangelium steht dieser kryptische Satz, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter den Menschen. Man könnte auch sagen, der zeitlose Gott wurde ein zeitgebundener Mensch und zog in die Nachbarschaft. Also da steht, und er zeltete unter ihnen, wenn man das genau nimmt. Gott zog in die Nachbarschaft. Und er feiert mit seinen Nachbarn die schönen Seiten des Lebens und er durchleidet die harten. Gott schickt den Menschen nicht eine Nachricht aus der Ferne, sondern er wird einer von ihnen. Er wird nicht wie ein hilfloses Baby, sondern er wird ein hilfloses Baby. Gott. Er muss laufen lernen, sprechen lernen, essen lernen. Er ist kein Überbringer einer fernen Nachricht, sondern er ist die Nachricht selbst. Ihr kennt das bestimmt, dass das Wort, also die Nachricht, wurde Fleisch. Es wird echt, wird Mensch, kommt in diese Welt rein. Es wird echt und zieht in die Nachbarschaft. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, ihr versteht das. Oh, ja. Ich hätte gerne mehr Licht. Also, Gott schickt keine Nachrichten aus dem Off, sondern er setzt sich mitten rein, kommt in die Nachbarschaft, über, überbrückt die Distanz. Das macht er. Das ist das, was Jesus macht, wenn er als normaler Mensch auf diese Welt kommt. Also, Jesus sagt, ich gebe euch den Auftrag, genauso wie ich gesandt bin, in diese Welt hinein, um zu zeigen, wie Gott ist, wie sein Charakter ist, so seid auch ihr gesandt. Und die Art, wie ihr das machen sollt, ist rein in diese Welt, so wie ich, mitten rein. Nicht irgendwo aus der Ferne Nachrichten senden und gucken, ob sie ankommen, wenn man Glück hat, sondern mitten rein. Und dann fragt man sich, okay, eine Frage, wie? Und er sagt einfach nur, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Er haucht sie an, das erinnert an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Menschen den Lebensodem, also die Kraft, dass sie überhaupt leben können, einhaucht. Und diesen Geist haucht er ihnen ein, dass sie die Kraft Gottes, die überhaupt lebenswertes Leben auf dieser Welt verbreiten kann. Und dann sagt er, rein in diese Welt, raus aus eurem Raum, in dem ihr euch gerade versteckt, ab nach Frankfurt. Um diesen ersten Schritt geht es mir dabei. Er sagt zu uns als Christen, ab in eure Umwelt, rein da. Zieht euch nicht raus, das ist nicht euer Auftrag, rein. Oder raus, rein, kommt drauf an, wo man gerade steht. Ja, ihr versteht das. So, wie geht's dir jetzt dabei, wenn du das hörst, diesen Text? Vielleicht denkt man so, juhu, da habe ich richtig Bock drauf. Mein Leben ist auch nicht schon schwer genug. Danke. Vielleicht gibt es wirklich Leute von euch, die sagen, total geil, was hält uns länger hier in unseren Räumen? Ich will raus, ich will mit den anderen mein Leben teilen. Andere sagen, boah, ich bitte nicht, Gott, was ist los? Ich möchte dir einfach noch mal 3 Minütchen geben, diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, noch mal langsam für dich selbst durchzulesen. Und dir zu überlegen, mit wem du dich da gerade identifizieren kannst. Also ich meine, man kann sich das ganz gut vorstellen. Ich denke damals, vielleicht hatten die auch nicht so viel Licht in dem Raum. Ganz gut abgeschirmt sind wir hier auch. Und die Leute saßen da und hatten Schiss, rauszugehen. Und dann kommt dieser Jesus, mit dem man jetzt überhaupt nicht gerechnet hat. Die Jünger hatten also irgendwie Angst, Jesu Lebenswerk weiterzuführen, weil sie sich von ihm alleingelassen gefühlt haben. Der war weg. In dem Moment haben sie noch gedacht, dass er tot wäre. Und Jesus versteht es, als er zu ihnen kommt und sagt als erstes, Friede sei mit euch. Für mich schwingt da in dem Satz irgendwie sowas drin wie, ihr habt Angst, dass ich nicht so mächtig bin, wie ihr gehofft habt. Ihr habt Angst, dass ihr in der Stadt Probleme kriegen werdet, weil ihr mir so nahe steht. Ihr wisst nicht, wie euer Leben weitergehen soll. Friede sei mit euch. Und jetzt geht und empfangt den Heiligen Geist. Und mit diesem Heiligen Geist werdet ihr Gott mitten in eurem Leben da draußen entdecken. Möglicherweise an den gottverlassensten Orten. Und euer Auftrag ist, auf Gott hinzuweisen, zu zeigen, da ist er. Und mitzumachen, wo Gott am Werk ist. Das ist unser Auftrag. Geht in diese Welt, in euren Alltag, nach Frankfurt rein und lebt geistesgegenwärtig. Ich mag das Wort einfach, weil es so viel für mich zusammenfasst, wie ich eigentlich leben möchte. Geistesgegenwärtig. Ich möchte in der Situation, in der ich bin, ganz da sein, aber auch ein ganzes Gefühl dafür kriegen, wo Gott gerade am Werk ist und wo ich irgendwie davon teil sein darf oder wo ich es auch einfach nur bezeugen darf, was gerade Großartiges passiert. Und die Grundfrage an die Kirche, an uns ist, der Grundauftrag, meine ich, seid Teil der Welt, in der ihr lebt. Seid mittendrin, statt nur dabei. Natürlich dann alles am Leben Jesu orientiert. Man könnte jetzt fragen, wie soll man denn dann mittendrin sein? Was sollen wir machen? Was sollen wir sagen? Und so. Das alles an ihm orientiert. Aber mir geht es jetzt nur um den ersten Schritt. Um den ersten Schritt raus nach Frankfurt. Die Frage, die sich Kirche stellen muss, ist, wird sie Fleisch mit diesem komischen Wort, wird sie real? Zieht sie in die Nachbarschaft? Und man will jetzt bestimmt rufen, was heißt das denn konkret, Mann? Und ich will irgendwie zurückschreien, keine Ahnung. Das muss man sehen. Das muss man hören. Das muss man spüren. Gottes Geist zeigt sich in konkreten Situationen und konkreten Beziehungen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal nach ziemlich wenig, was ich hier zu sagen habe. Aber ich glaube, es ist der erste und wichtigste Schritt, den wir tun können. Und ich möchte ihn gleich ein bisschen konkreter machen, so wie ich es aus meinem Leben erlebt habe. Erstmal von mir individuell und dann noch einen ganz kurzen Gedanken für die Sapson als Gemeinde. Überleg du dir mal, wie du so deinen Tag durchgehst. Also wenn du morgens aufstehst, wen du zum Beispiel beim Frühstück siehst. Da der eine oder andere sieht da jemanden, der andere vielleicht auch nicht. Dann in deinem Haus, wenn du da durch die Flure gehst, wen du da so begegnest, wie man sich begegnet. Flüchtig oder bleibt man stehen, redet man miteinander. Dann auf dem Weg zur Arbeit, zum Studium, zum Café. Was siehst du da? Wie bist du unterwegs? Rasend schnell, Carla Kolumna, die rasende Reporterin, oder ganz gemächlich in der U-Bahn mit Stöpseln im Ohr und völlig abgeschottet, oder guckst du immer anderen Leuten zu, was da gerade um dich rum passiert? Was passiert in deinem Kopf, während du durch die Straßen von Frankfurt läufst oder fährst? An was denkst du? Wo hast du Freiraum, mal wahrzunehmen, was um dich rum passiert? Dass die Frau neben dir in der U-Bahn vielleicht gerade mal einen aufmunternden Blick von jemandem braucht. Dass das Kind auf dem Fahrrad unglaublich lustig aussieht mit diesem Helm. Oder dass der Bettler an der Straßenecke jetzt Ende November endlich wirklich Handschuhe braucht und jemanden, der sie ihm schenkt. Wir haben unseren Auftrag ja so formuliert, wir wollen Freiraum schaffen für Frankfurt. Und Freiraum für Frankfurt, das klingt so, als ob wir Grünflächen anlegen wollen hier. Neue Parks bauen, Banken abreißen, Parks bauen. Großartige Idee. Oder vielleicht auch irgendwelche Flugsperrzonen einrichten wollen, wo Anwohner endlich ungestört leben können. Aber die Denkrichtung ist erstmal zumindest eine andere. Und zwar Freiraum in Frankfurt bedeutet erstmal Freiraum in dir, für Frankfurt. Neben all unseren Bedürfnissen, Wünschen, Terminkalendern, all das, was dir so durch den Kopf jagt, Freiraum zu haben für das, was in unserer Stadt passiert, für die Nöte in Frankfurt, für die schönen, kleinen Überraschungen, für das unfassbare Potenzial, was in dieser Stadt steckt. Ich habe gesagt, ich erzähle euch ein bisschen was von mir. Ich bin einer dieser Typen mit Checklisten im Kopf. Also, ich weiß meist, was ich als nächstes tun werde. Einfach, weil es auch immer wichtig ist und weil ich es deswegen weiß. Ich weiß auch, wann ich wahrscheinlich eine kleine Pause vor mir haben werde, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze. Und dann nehme ich mir auch gerne mal ein kleines Büchlein zu lesen mit, weil man hat ja 7 Minuten. Und warum nicht 7 Minuten zum Lesen nutzen? Und ich versuche eigentlich, das Potenzial aus meiner Zeit rauszukitzeln, alles rauszuholen. Und ich finde, ich passe damit ganz gut zum Frankfurter Lifestyle auf den Straßen. Also es ist schnell, es ist eng, es ist laut und ich bin dabei. Mit meinem Buch kann mich nichts von stoppen, dass ich das lese. Ich bin Ich nutze die Zeit. Und es ist auch irgendwie gut, weil man kriegt die Sachen hin. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich oft irgendwie das Gefühl dabei habe, dass ich an Menschen damit vorbeileben kann. Dass ich auch an mir selbst manchmal damit vorbeilebe oder an Gottes Geist vorbeilebe. Und ich habe das vor allem in meiner Studienzeit in Marburg gemerkt, weil dort auch das Grundgefühl war, es ist zu viel, wir haben zu viel zu tun, also mach alles, was du kannst, möglichst schnell. So, das kennt ihr vielleicht, dieses Grundgefühl. Zu viel, also machen wir es schnell und gut getaktet. Und ich habe in einem Wohnheim gewohnt. Das heißt, unglaublich viele Türen mit netten bis nervigen Menschen dahinter. Und eigentlich ist es so die Challenge, komm in dein Zimmer, und meins war relativ weit hinten, ohne dass irgendjemand gerade aus der Tür rauskommt und dich aufhält. Also habe ich immer versucht, möglichst schnell in mein Zimmer zu kommen, wenn ich noch viel machen musste. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das ist traurig. Ich will nicht an den Türen hier vorbeirennen. Lass mal langsam gehen. Habe ich versucht, langsam durchs Wohnheim zu laufen. Und hatte irgendwie so das erste Mal so Gedanken wie, klopf mal da. Nein, nicht da klopfen. Nicht da. Na gut. Irgendwann habe ich mich getraut, mal zu klopfen, zu sagen, hi, na, wie geht's? Auch am Lernen. So. Und irgendwie habe ich verrückterweise festgestellt, dass gerade diese Begegnung, wo ich mich überwunden habe und irgendwie spontan gedacht habe, okay, ich nehme jetzt Zeit, zu jemandem reinzugehen und zu gucken, wie es ihm geht, dass es oft irgendwie die wertvollsten Begegnungen waren. Das war so die ersten, nicht so, dass ich das jeden Tag gemacht hätte, aber es war immer mal wieder, und es waren so die ersten Punkte, wo ich so, das war so wie so einen kleinen Stock, den man ins schnelle Fahrrad reinhält. Aber nur ganz klein, also so, dass man nicht völlig auf die Fresse fliegt. Aber so dieses Gefühl, na gut, du musst irgendwie was ändern. Du kannst hier nicht so durch dein Leben rennen. Du läufst an den Leuten vorbei. Und das waren die ersten kleinen Schritte. Und ich möchte jetzt noch von was erzählen, was mir dann in Frankfurt jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Und zwar wohnen wir mittendrin in Bornheim. Und bei uns sitzen ganz oft Bettler vor der Tür. Eigentlich direkt vor der Tür. Und das hat mich eine Zeit lang sehr gestresst, weil ich so ein kleines Helfersyndrom habe und dann eigentlich den ganzen Tag immer Menschen helfen will und ein bisschen traurig dabei bin. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ein Typ schon seit ein paar Tagen da immer wieder saß. Und irgendwann kam dieser verrückte Gedanke in meinen Kopf, sprech ihn doch einfach mal an, setz dich zu ihm, sprech ihn an. Nein, nein, nein. Und dann habe ich so, wenn ich zu uns, zu den Briefkästen hingehe, dann kann ich noch nicht um die Ecke schauen, wer dahinter sitzt. Und dann kam wieder der Gedanke, wenn er da sitzt, gehst du zu ihm hin, oder? Nein, er sitzt da nicht, oder? Ach, scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ihn ansprechen, er sitzt da. Zu ihm hingegangen, gesagt, yo, servus. Bla, bla, bla. Ich wollte auch mal fragen, ob, wenn ich dir irgendwie helfen kann, kannst du sagen, er guckt mich an, sagt, nee, kannst du nicht. Also, war völlig verdutzt, dass ich die Frage gestellt habe, und zwar auch eine blöde Situation. Okay, gut. Gut, dass ich ihn angesprochen habe. Einfach weitergegangen. Nächstes Mal saß er wieder da. Ja, scheiße. Okay, ich spreche ihn nochmal an. Hi, ja, wir haben letztes Mal schon ein bisschen geredet. Okay, mich dazugesetzt, ein bisschen gelabert. Nichts von helfen geredet. Wir haben einfach ein bisschen miteinander geredet. So, die Geschichte entwickelt sich so weiter, dass wir mittlerweile zusammen was trinken waren, zusammen im Kino waren und irgendwie ganz gute Homies sind. So, würde ich sagen. Ich kann euch nicht sagen, wie. Es war einfach nur dieser Impuls, lass dich auf das Gespräch ein. Und ich hatte echt Schiss davor. Und es hat auch nicht alles super geklappt, wie ich euch gerade erzählt habe. Es war jetzt nicht ein Erfolgserlebnis ohne Ende. Und ich habe manchmal immer noch Schiss, wenn ich ihn da sitzen sehe, weil ich denke, was soll ich mit ihm reden? Aber irgendwie tut es mir und ihm auch gut, wenn wir einfach, ich weiß nicht, das ist dieses Symbol, ich setze mich zu jemandem, der eigentlich da unten in der Bettlerhaltung sitzt und wir begegnen uns einfach wie Menschen, weil er nicht schlechter ist als irgendjemand anders, nur weil er so da sitzt. Und allein das ist, habe ich gemerkt, ist so wertvoll für ihn und für mich. Und das ist so meine persönliche Geschichte damit, wie ich so ein bisschen langsamer gemacht habe und aufgehört habe, immer so meine Zeit perfekt durchzutakten, sondern einfach mal mich spontan auf was eingelassen habe. Und mich erinnert das ein bisschen an die Geschichte von den Jüngern, weil die auch total Schiss hatten und Jesus ihnen dann den Geist zuhaucht. Und für mich ist das immer so dieses Symbol, ich atme noch mal tief durch. Das ist für mich wie ein Gebet, um zu sagen, Gott, ich habe Schiss, aber irgendwie hast du mir diesen Gedanken in den Kopf gesetzt und ich glaube, dass du bei mir bist. Und so atme ich durch, weiß, der Geist ist bei mir und gehe dann. Und so langsam baut sich eine vertrauensvolle Beziehung auf. Und so langsam sagt er mir auch, dass ich ihm helfen darf. Er erzählt mir, was ihm auf dem Herzen liegt. Er erzählt mir, was scheiße gelaufen ist. Und ich kann ihm auch von mir erzählen. Und das ist ziemlich cool. Aber das hat sich erst über Wochen entwickelt. Freiraum in mir für Frankfurt. Das bedeutet für mich, dass etwas passieren kann, dass ich nicht alles voll geplant habe, dass ich nicht immer schnell unterwegs bin, dass ich nicht immer das Ziel direkt vor Augen habe und darauf zurenne, dass ich nicht durchs Leben hetze, sondern dass ich warte, dass ich höre, dass ich schaue. Das ist das Erste, glaube ich. Der erste Schritt hat damit zu tun, zu warten, zu hören und zu schauen, mitten in dieser Welt. Und bis so ein Freiraum in mir persönlich wächst, das dauert manchmal. Das dauert bei mir, das ist jetzt gerade eine Entwicklung über Jahre. Und ich glaube nicht, dass Jesus von uns erwartet, dass er uns rausschickt und dass wir alle sofort uns mega gut da draußen zurechtfinden und mit allen Leuten über alles reden, sondern dass es Prozesse sind, die vielleicht auch relativ lang dauern können. So wie etwas wächst. Pflanzen wachsen ganz lange unter dem Boden und kommen dann erst irgendwann hoch. Das sieht man über lange Zeit nicht. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr irgendwie in diese Richtung gehen möchtet, dafür offen zu sein, dann seid gnädig mit euch und geht ganz kleine Schritte. Ihr müsst nicht morgen alles perfekt machen. Viel gelernt und viel Anstoß bekommen habe ich von den Jesuiten. Das ist ein katholischer Orden. Die suchen Gottesbegegnungen nicht, indem sie sich zurückziehen, also zumindest eine Gruppe von ihnen. Sie suchen das nicht, indem sie sich in die Stille zurückziehen, sondern indem sie mitten in die Stadt reingehen. Ich habe da letzte Woche ein krasses Buch drüber gelesen, wie die das so machen. Und sie meditieren eigentlich mitten in der Stadt, das mit dem, was da ist. Einer zum Beispiel ist die Berliner Mauer, also die gefallene Mauer entlang gelaufen, hat immer einen Schritt rechts und einen Schritt links gemacht. Und dabei über die Zerrissenheit unseres Landes, die Zerrissenheit der Gesellschaft, die Zerrissenheit in ihm selbst nachgedacht. Ist diesen ganzen Weg über Tage lang abgelaufen. Ein anderer hat sich vor ein Gefängnis gesetzt und ist wochenlang jeden Tag zu meditieren vor dieses Gefängnis gegangen, hat sich hingesetzt und dabei hat er gesagt, hat er Gott auf eine ganz andere Art und Weise gespürt, weil er gespürt hat, dass dieser Gott einer ist, der für Gerechtigkeit ist, aber der gleichzeitig sich auch irgendwie mit denen, die Scheiße bauen, trotzdem auch identifiziert, der weiß, was dahinter steckt und der sie da rausholen möchte. Und auch er hat irgendwie diese Zerrissenheit Gottes gespürt, indem er vor diesem Gefängnis saß. Andere haben sich ins Krankenhaus gesetzt und in dem Wartesaal mit Leuten, die auf ihre Diagnose gewartet haben, gewartet, jeden Tag wieder. Sie haben sich nicht aus dem rausgezogen, was im Leben an Hartem passiert, sondern sind genau dahin gegangen, um Gott zu begegnen, um zu erleben, wie Gott mittendrin in dem Schwierigen unserer Zeit ist. Und das klingt nach Überwindung und es klingt nach Anstrengung, aber ich glaube, mit offenen Augen und mit weitem Herzen, mit ein wenig Zeit durch unsere Welt zu gehen und in sich selbst hineinzuhören, zu schauen, wo heilige Orte sind, wo wir sie gar nicht vermutet hätten. Das macht das Leben, glaube ich, also ich nehme das so wahr, unglaublich reich. Jesus haucht uns seinen Geist ein. Und wir tragen ihn nicht nur mit uns, sondern er zeigt uns schon, wo er auch schon ist, wo wir ihn überhaupt nicht vermutet hätten. Jesus sagt es mal so, ich war hungrig. Ich war einer der Hungernden und ihr habt mir zu essen gegeben, wenn ihr jemanden, der hungrig ist, zu essen gebt. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, wenn ihr jemanden, der fremd ist, aufnehmt. Also Jesus sagt irgendwie so verrückte Sachen, wie er in denen, die schwach sind, so gegenwärtig ist, wenn wir für sie da sind. Das ist irgendwie ein krasser Gedanke, über den man erstmal stolpert. Aber ich glaube mittlerweile, dass Gott nicht nur in dem Schönen dieser Welt ist, in dem Überwältigenden, sondern gerade vielleicht noch stärker in dem Schwachen, Kleinen, Hässlichen, Zerbrechlichen. Lass uns Freiraum für die Leute in Frankfurt schaffen, um zu hören und zu sehen, wie wir ihnen begegnen können. Wir haben das so beschrieben, Freiraum schaffen, indem wir teilen. Und mit teilen meine ich nicht zuerst Geld und nicht zuerst deine Gaben, sondern ich meine zuerst teilen deine Ohren, deine Augen, deine Aufmerksamkeit. Indem du das mit ihnen teilst, deine Wahrnehmung, dass du überhaupt siehst, was um dich rum passiert. Indem wir beten, indem wir das, was wir sehen, mit Gott besprechen, es vor ihm hinlegen, es mit ihm bewegen, manchmal auch einfach nur tief durchatmen. Das ist für mich auch manchmal ein Gebet, dass ich sage, dass dieses Atmen ist wie Geist Gottes, erbarme dich. Und dass wir tatkräftig segnen, weil segnen nicht nur was Übernatürliches ist, weil es einfach auch ein erbauliches Wort sein kann oder auch wirklich eine Hilfe, wo du jemanden wirklich mit deinen Händen hilfst. Das ist jetzt euer Task, den ihr mit nach Hause nehmen könnt, wenn ihr möchtet, euch zu überlegen, wo ihr euch so Freiraumzeiten einbauen wollt, wo ihr einfach mal vielleicht durch euer Viertel lauft und einfach nur wahrnehmt, einfach nur zuhört, einfach nur hinschaut. Ich habe das letzte Woche gemacht in Sachsenhausen, bin einfach nur rumgelaufen, habe versucht, nicht viel nachzudenken, sondern einfach nur zu sehen und zu hören. Und an einer Stelle bin ich stehen geblieben und die Leute haben mich echt komisch angeschaut nach einer Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich die ganze Zeit direkt am Zebrastreifen stand und so rumgeguckt habe. Habe ich verstanden, was daran wohl verwirrend war. Aber ja, ich kann es echt nur empfehlen. Jetzt noch ein ganz, ganz kleiner Gedanke zum Schluss. Das war jetzt für jeden Einzelnen, wie ihr Freiraum in euch für Frankfurt schaffen könnt. Wir haben vorhin auch auf Gemeindeebene danach gefragt. Und ich meine, die Jünger, die dann rausgegangen sind aus ihrem Raum, die haben das ja nicht alleine gemacht. Die sind zusammen unterwegs gewesen. Das hat es ja auch viel einfacher gemacht. Und ich habe schon mit vielen von euch darüber diskutiert, wie wir als Subzone in dieser Stadt irgendwie mit Gott am Werk sein können. Und völlig klar für mich ist, dass wir ja nicht einfach sagen können, wir schicken unsere Nachrichten über unsere Homepage. Die kann ja jeder öffnen, gemeinde-frankfurt.de, völlig frei, könnt euch anhören. Und dann warten wir, bis die Leute unseren Keller einrennen. Hat bisher noch nicht geklappt. Das heißt, auch für mich ist völlig klar, auch wenn wir als Gemeinde irgendwie bekannt sein wollen, dann müssen wir raus. Und uns geht es echt nicht um das, also mir persönlich geht es echt nicht um das Label Subzone, dass die Frankfurter denken, Subzone, geil. Ey, wenn ich eins weiß, dann geil. Sondern es geht mir nicht um dieses Label. Es geht mir darum, dass wir, glaube ich, in der Gemeinschaft unsere Kräfte, unsere Ideen, unsere Ressourcen bündeln können. Wie das ein Freund von mir gemacht hat, der in der Gemeinde in Süddeutschland arbeitet, der irgendwann durch ein Seminar auf Zwangsprostitution aufmerksam geworden ist. Und er hat gesagt, wenn das wirklich so ist, wie dieser Seminartyp das erzählt hat, dann ist es eine Katastrophe. Dann ist es völlig krass, was in Deutschland abgeht. Und sie hatten mit seiner Gemeinde zusammen einen Talkabend in der Stadtbibliothek organisiert und hat dazu den Bürgermeister eingeladen und verschiedenste andere. Die sind gekommen und es war ein richtig interessanter Abend mit vielen polarisierenden Wortbeiträgen. Und das hat irgendwie was ins Rollen gebracht, sodass sich eine ganze Initiative gegründet hat gegen Zwangsprostitution und so weiter. Und 2 Jahre später ist dieser Bürgermeister, der damals eben dabei war bei dem ersten Gespräch, zu dem Pastor hingekommen und hat gesagt, ich muss dir sagen, dieses Thema Zwangsprostitution ist jetzt eins unserer Nummer-1-Themen. Die ganze Stadt, also der Stadtrat, kämpft geschlossen dagegen. Das ist ein ziemlich krasses Ding, auch relativ einzigartig in Deutschland. Und er hat gesagt, ich hatte das Thema nicht auf dem Schirm. Ich wusste nichts davon. Ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn ihr mich nicht drauf gebracht hättet und wenn ihr nicht dran geblieben wärt. Und er sagt es auch immer, er sagt es immer wieder öffentlich, er nimmt auch diese Initiative in seinen Reden auf und so weiter. Und da hat eine Gemeinde, in dem sie an ihre Stadt herangetreten ist, was ins Rollen gebracht, was der ganzen Stadt hilft und was auch öffentlichkeitswirksam ist. Aber da geht es nicht, also da kommt diese Gemeinde vor, aber nicht darum, dass die Leute sagen, Mann, was eine geile Gemeinde, sondern damit dieses Thema Zwangsprostitution in den Fokus kommt und damit sich daran was ändern kann. Und ganz ähnlich macht es Salomo, wenn er zu Gott sagt, Gott, ich möchte, dass du mich berühmt machst. Gott, ich wäre gerne berühmt. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Gebet von Salomo, sagt er so. Und dann sagt er aber, ich wäre gerne berühmt, ich wäre gerne bekannt, damit ich für die sprechen kann, die keiner kennt. Für die Armen, für die Witwen, für die Waisen, denen hört keiner zu, die kennt keiner, die will keiner kennen. Aber ich will bekannt sein, damit ich für sie sprechen kann. Damit ich für die sprechen kann, die keine Stimme haben. Und ich glaube, eine ganze Kirche hat eine lautere Stimme als viele Einzelne. Und ja, wir überlegen schon lange zusammen, wollen wir irgendwie zusammen auch ein Projekt gründen, weil viele von euch in einzelnen Projekten mitarbeiten in der Stadt, in der Arche oder bei verschiedenen Konfi-Arbeiten, bei Saplan, was weiß ich. Es gibt Einzelne machen einfach bei vielen coolen Projekten mit und Subzone ist irgendwie so diese, wie ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Und das finden wir eigentlich total cool, einfach junge Menschen ausbilden zu können, in ihren Bereichen wieder drin zu sein. Und die Frage ist nur, wollen wir auch als Subzone ein Projekt haben, wo wir für andere sprechen können, wo wir dafür bekannt sind, damit wir für andere sprechen können? Das weiß ich noch gar nicht. Aber das kann sich in den nächsten Monaten entwickeln. Es geht hier nicht um Kirchenstolz, dass wir irgendwas haben, sondern es geht um die Frage, können wir besonders vielleicht für irgendjemanden eine Stimme erheben? Und ich glaube, um das rauszufinden, gilt wieder der erste Schritt, es zuzuhören, durch Frankfurt zu laufen mit offenen Augen, mit dem, was uns anspricht, was uns anschreit vielleicht. Zum Ortsbeirat zu gehen und zu fragen, was ist hier los in diesem Stadtteil? Wo können wir euch helfen? Wo könnt ihr uns gebrauchen? Zu beten und dann erst irgendwann tatkräftig zu segnen. Ich fasse es kurz zusammen. Unser Auftrag ist, mitten in Frankfurt zu leben, da wo wir sind. Und der erste Schritt ist, Freiraum zu schaffen für Zeiten, die ungeplant sind, in denen ich kein klares Ziel vor Augen habe, in der ich einfach mal zuhören kann, in der ich hinsehen kann, in der ich wahrnehmen kann. Und so kann Kirche dann in Frankfurt ein Gesicht bekommen, was vor allem erstmal den Leuten zugewandt ist und zuhört. Mein Wunsch ist, dass es in Frankfurt in erster Linie Leute fehlen würden, von dieser Anfangsfrage, ne, die sich Freiraum für Frankfurt schaffen, dass Leute fehlen würden, die hinhören und hinsehen und die dann auch irgendwann tatkräftig anpacken, da wo es Sinn macht, weil die Leute genau an diesem Punkt was brauchen. Ich glaube, Kirche bleibt nur im Dorf und mitten in Frankfurt, wenn sie Gott und die Menschen in ihrer Stadt in den Mittelpunkt stellt und schaut, was sie brauchen. wie sie teilen können, beten und tatkräftig segnen. Ich habe auf Facebook gefragt, was so eure Frankfurt-Bilder sind, was ihr mit Frankfurt verbindet, typisch Frankfurt. Ich habe ein paar Bilder von euch bekommen, die werdet ihr gleich hier als Präsentation sehen, dazu ein Lied im Hintergrund. Da könnt ihr auch einfach nochmal das, was jetzt an Gedanken hochgekommen ist, bewegen. Und dazu werde ich die letzte von unseren 4 Leinwänden rumgeben. Das funktioniert so, dass wenn die Leinwand bei dir ist, dann kannst du da einfach irgendein Wort oder ein Sätzchen draufschreiben. Ich werde die jetzt gleich auch während dem Lied rumgeben lassen. Kann man aber auch noch danach machen. Da steht drauf, Freiraum für Frankfurt, wofür Subzone bekannt sein soll. Song ab.